Liebe Zuhörer unseres Radios, im Echo der Liebe von Kirche in Not, Ostpriesterhilfe, habe ich einen geistlichen Impuls zur österlichen Bußzeit hinterlassen. Ich wurde dazu aufgefordert. Vielleicht kann es Ihnen auch helfen, sich geistlich auf diese Zeit ein bisschen einzulassen. Wir haben das dann auch auf unsere Homepage gestellt in der Mittelleiste. Wenn Sie dann nach unten scrollen, werden Sie es gleich entdecken. Wir besprechen das Buch von Papst Benedikt, Jesus von Nazareth. Es ist die Situation der Kreuzigung, auf die der Papst eingeht. Die Akteure, die unter dem Kreuz stehen, die Worte, die der Herr spricht im 8. Kapitel. Und jetzt geht es um die Frauen unter dem Kreuz, die Mutter Jesu. Alle vier Evangelisten erzählen uns je auf ihre Weise von Frauen unter dem Kreuz. Markus berichtet so: Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen, und Josef sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Auch wenn die Evangelisten direkt nichts davon sagen, so kann man doch die Erschütterung und die Trauer dieser Frauen über das Geschehene einfach aus der Mitteilung über ihre Anwesenheit verspüren. Johannes zitiert am Ende seines Kreuzigungsberichts das Wort des Propheten Sacharja: Sie werden schauen auf den, den sie durchbohrt haben. Zu Beginn der Apokalypse wird er dieses Wort, das hier die Szene am Kreuz schildert, prophetisch auf die Endzeit anwenden, auf den Augenblick der Wiederkunft des Herrn, in dem alle auf den mit den Wolken kommenden, den Durchbohrten, schauen und sich an die Brust klopfen werden. Also dreimal kommt das in der Offenbarung vor, im Alten und Neuen Testament bei Sacharja angekündigt, bei Johannes erfüllt und dann auch in der Zukunft, wenn Christus zum Gericht wiederkommen wird, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Die Frauen schauen auf den Durchbohrten. Wir dürfen hier auch die weiteren Worte des Propheten Sacharja mitdenken. Sie halten Totenklage um ihn, wie man um den Einzigen klagt. Bitter weint man um ihn, wie man um den Erstgeborenen weint. Hatten bis zum Tod Jesu nur Spott und Grausamkeit den leidenden Herrn umgeben, so zeigen die Evangelien nun einen versöhnenden Ausklang, der zur Grablegung und zur Auferstehung überleitet. Die treu gebliebenen Frauen sind da. Ihr Mitleid und ihre Liebe gelten dem verstorbenen Erlöser. So dürfen wir ruhig auch den Abschluss des Sacharja-Textes hinzunehmen. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Das Schauen auf den Durchbohrten und das Mitleiden werden selbst schon zu einer Quelle der Reinigung. Die verwandelnde Kraft der Passion Jesu beginnt. Übrigens interessant, dass diese Quelle immer wieder erwähnt wird. Was ist dieses anders als das Blut und das Wasser aus der Seite des Herrn, die Quelle, die hier fließt? Denken Sie auch an die Vision im Schlussteil des Ezechiel-Buches. Dort wird ein Tempel geschildert, der nie gebaut worden ist. Bis ins die kleinste Detail hinein legt Ezechiel dar, wie dieser Tempel auszusehen hat. Und dann wird berichtet, aus der rechten Seite des Tempels, die rechte Seite des Herrn wurde aufgestoßen, das Herz des Herrn, fließt eine Quelle heraus, also in diesem Tempel der Zukunft, der in die Araba hinabströmt, in das salzig, in das bittere Land. Und überall, wo dieser Strom hinkommt, blüht Leben auf. Links und rechts wachsen Bäume. Sie tragen 12-mal im Jahr Frucht. Auch selbst die größte und die beste Züchtung heute bringt das nicht fertig, dass ein Baum 12-mal im Jahr Frucht bringt. Und das heißt dann, dass diese Blätter zur Heilung dienen und die Früchte umso mehr auch zur Nahrung für die Menschen. Also so eine Ahnung des Paradieses, kann man fast sagen. Ein unglaublicher Überfluss, ein Reichtum, alles, was tot, versalzen ist, unfruchtbar, kommt wieder zum Leben. Ein schönes Bild von dieser Quelle, die hier fließen wird. Die Propheten haben es angekündigt, bei Christus wird es Wirklichkeit. Johannes erzählt uns nicht nur, dass beim Kreuz Jesu Frauen standen, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala, sondern er fährt fort. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Dies ist eine letzte Verfügung Jesu, gleichsam ein Adoptionsakt. Er ist der einzige Sohn seiner Mutter, die nach seinem Tod allein in der Welt stehen würde. Es wird immer wieder auch diskutiert, wie denn die Brüder und Schwestern Jesu zu verstehen sind, wird ja im Evangelium so genannt. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass im hebräischen Sprachgebrauch das oft sehr weit verwendet worden ist. Verwandte, Onkel, Tanten, das waren alles Brüder, Schwestern, Neffen, Nichten. Aber natürlich stoßen sich heute manche daran und behaupten, das ist ganz wörtlich zu verstehen, Maria hatte noch weitere Kinder. Dann hätte Christus am Kreuz kaum das tun können, was er hier getan hat, dass er nämlich seine Mutter einem Fremden anvertraut hat. Das wäre ganz und gar unmöglich, undenkbar gewesen, wenn noch weitere Kinder da gewesen wären. Und deshalb sagt er, es ist ein Adoptionsakt. Er ist der einzige Sohn, Jesus Christus, seiner Mutter, die nach seinem Tod allein in der Welt stehen würde. Nun gibt er ihr den geliebten Jünger zur Seite, macht ihn gleichsam an seiner Stelle zu ihrem Sohn, der von da an Verantwortung für sie trägt, sie zu sich nimmt. Die wörtliche Übersetzung ist noch stärker. Man könnte etwas so übertragen. Er nahm sie in sein eigenes hinein, nahm sie in seinen inneren Lebenszusammenhang auf. Das ist natürlich für eine biblisch fundierte Marienverehrung enorm wichtig, diese Übersetzung. Sie merken, wie erbärmlich geradezu die Übersetzung ist. Er nahm sie zu sich. Im Wörtlichen vom Griechischen, er nahm sie in sein eigenes, in seinen Lebenszusammenhang auf. Das heißt übrigens auch im Johannesevangelium, er kam in sein Eigentum, ta idia, idia ist das hebräische, griechische Wort. Er kam in sein eigenes, auch hier wieder dann dieses Wort unter dem Kreuz. Dies ist zunächst also eine ganz menschliche Geste des scheidenden Erlösers. Er lässt die Mutter nicht allein, er gibt sie in die Fürsorge des von ihm besonders nahen und geliebten Jüngers. Und so ist auch dem Jünger eine neue Heimat geschenkt, die Mutter, die für ihn sorgt und für die er sorgt. Ich darf Ihnen den Segen geben. Es segne, heile und behüte Sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle. Wir haben jetzt gemerkt, anhand der Februarbilanz, die mir vorgelegt worden ist, jetzt gestern, dass doch auch im Westen und im Norden unseres Landes immer neue Zuhörer hinzukommen. Vergelt's Gott, dass diese Bitten auch um Ihre Spende, um Ihre finanzielle Unterstützung nicht ungehört verhallen. Wir brauchen es wirklich, diese DRB Plus-Geschichte ist schon ein heftiges Abenteuer. Und das wird nur funktionieren, wenn Sie sich ansprechen lassen. Jetzt mit den Lebensmitteln-Discountern werden die schon angeboten, die DRB Plus-Geräte. Erwerben Sie doch welche. Das wäre wirklich ein Fastenvorsatz. Geben Sie es irgendjemand und gewinnen Sie damit neue Hörer. Und ich sage auch ganz offen, einer der drei Punkte in der österlichen Bußzeit neben Beten und Fasten ist sicher auch das Almosen geben, dass wir immer auch dankbar sind für jede Gabe, die Sie geben. Wenn es viele sind, die wenig geben, kommt viel zusammen. Vergelt's Gott, dass Sie das tun. Vergelt's Gott für Ihr Gebet. Vergelt's Gott für jegliches Opfer.